1, 2, 3, 4.
24 buzzer people.
And now we're in season 13.
Presented by Fear Face. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 13 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist präsentiert bei Fearfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 24. und letzter Gast in Season 13, beziehungsweise insgesamt 300. Gast in der Börse People Serie, ist Thomas Arnoldner, Vorstandsmitglied der börsennotierten A1 Telekom Austria Group. Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas, nicht bei mir im Studio, sondern bei dir in der Telekom Austria. Danke für die Gastfreundschaft. Ich freue mich auf eine Börse People Folge. Servus mal.
Ja, servus. Dann kann ich auch herzlich willkommen sagen, nämlich bei uns hier im Headquarter in der LaSalle-Straße.
Genau, da renne ich immer unglaublich gern vorbei. Ist eine Kilometermarke, einer meiner liebsten Laufstrecken. Ja, Thomas, Karriere-Werdegang-Podcast. Auch bei dir interessiere ich mich dafür. Studium an der WU Wien und dann in Stockholm. Was hast du da genau gemacht?
Ja, das war ganz einfach das Auslandssemester.
Okay.
An der Handels in Stockholm.
Okay. Und in welche Richtung hast du dich da thematisch begeben?
In Stockholm, die haben einen sehr starken Finance, Corporate Finance Schwerpunkt und da hat man auch gesehen, wie unterschiedlich an unterschiedlichen Hochschulen tatsächlich unterrichtet wird. Viel fokussierter, viel besseres Betreuungsverhältnis, muss ich sagen, als wir das damals von der WU kannten und Hardcore-Finance-Unterricht ein Semester lang.
Hardcore-Finance klingt natürlich super und du hast ja nebenbei schon was kackelt, wie wir Wiener sagen. Ne? Das war bei Alcatel, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Und das war dann eigentlich auch für mich der Entry in die Branche. Ich habe dort zwei- oder dreimal Ferialpraktika gemacht und das war ganz glücklich vom Timing her, weil das erste Mal war im Jahr 2000 und 2000 waren so die Heydays der Telekommunikationsbranche und man muss wissen, die Alcatel hat oder war zumindest wesentlich damals daran beteiligt, Breitband zu erfinden, also ADSL, wie man damals sagte, Breitband über Kupfer. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir hyperventiliert haben, dass wir 2 Megabit über eine Kupferleitung bringen konnten und was wir da natürlich auch für eindrucksvolle Wachstumszahlen geschafft haben. Wir reden da über 20-25% Wachstum, Quartal über Quartal, die wir in dem Bereich hatten und da hat mich dann damals eigentlich schon ein bisschen das Telekom-Fieber gepackt.
Und du bist gekommen, um zu bleiben, quasi von den Wurzeln des Breitbands in Österreich jetzt zum Marktführer, zum großen Ausbau hin. Ne? War auch eine schöne Journey, glaube ich, oder?
Ja, war natürlich jetzt nicht am Reißbrett so geplant, aber tatsächlich begleitet mich das Thema Breitband oder Telekom-Industrie, vor allem in Österreich, dadurch schon sehr lange. Ja.
Dann bleibe ich in den Nullerjahren einfach. Alcatel ist dann irgendwann einmal nicht nur nebenbei gewesen, sondern zu deinem Arbeitgeber geworden. Was waren da die ersten Aufgaben beim Unternehmen?
Ja, es war spannend. Wie du ja gesagt hast, ich hatte einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, keinen technischen, auch wenn ich immer selber sehr technikaffin war, bin dann unmittelbar im Vertrieb gelandet und man hat mir gesagt, ja, ich soll jetzt diese STH- und WDM-Netze vertreiben, ohne jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, was das waren, aber das waren 2 Technologien oder Protokolle für Weitverkehrsnetze und das war schon eine erste sehr spannende Challenge, da mal eigentlich zu verstehen, was man tut. Anscheinend ist es nicht so schlecht gelungen, weil ich habe dann in relativ kurzer Zeit zusätzliche Vertriebsverantwortungen dazu bekommen, neue Kunden, neue Produkte und ja, das war mein Start in die Telekom-Industrie damals.
Und Stichwort Alcatel, Lucent ist dann in der zweiten Hälfte der Nullerjahre losgegangen. Wie ist das damals gelaufen? Wie ist es zu Alcatel Lucent gekommen?
Naja, es gab damals sehr, sehr viel westliche Unternehmen mit langer Historie, vielfach entstanden aus der Zeit, wo die Telefonie in den lokalen Märkten entstanden ist und es viele nationale Player gegeben hat. Und Wir hatten damals eine Phase der Konsolidierung. Alcatel ist mit Lucent gemerged. Lucent, ja, ein Spin-off der amerikanischen AT&T und Alcatel, großer französischer Telekommunikationskonzern. Zeitgleich, aber unabhängig davon, hat Nokia als bekanntermaßen finnisches Unternehmen mit dem eigentlichen damaligen Kerngeschäft der Siemens.com, ein Joint Venture namens Nokia Siemens Networks gegründet. Und wir haben dann über viele weitere Schritte bis circa in das Jahr 2015 hinein noch viel Marktkonsolidierung im Telekom-Sektor, im europäischen, amerikanischen gesehen. Ich bin ja dann später meinem Unternehmen Nokia gewesen oder gelandet, in dem, ich glaube, 5 andere Telekommunikationskonzerne, eben die Alcatel, eben die Lucent, eben Teile der Siemens.com, Teile von Motorola, Teile von Nortel, kanadischer Konzern, aufgegangen sind. Und das war für mich schon sehr spannend zu sehen, wie so Marktkonsolidierung funktioniert, wie M&A gut und schlecht funktionieren kann. Und wie man damals, muss man rückblickend auch sagen, schon ein Stück europäische und im Endeffekt auch amerikanische damals Wettbewerbsfähigkeit verloren hat.
Und ich liebe meinen Podcast deswegen auch so, weil man immer wieder österreichische Wirtschaftsgeschichte in verschiedensten Facetten einbauen kann. Du bist mein 300. Gast in dieser Börse-People-Serie. Mit Wolfgang Anzengruber, mein 100. Gast, habe ich über die Stromlandschaft und über Palfinger gesprochen und so weiter. Magnus Brunner, glaube ich, brauche ich auch nicht vorstellen, war der 200. Gast. Wir sind in den Nullerjahren und du hast große Namen wie Nokia und so weiter erwähnt. Wie knapp warst du damals mit deinem Job auch irgendwie an Börsethemen dran? Oder war das dann doch andere Baustelle, weil ja die Alcatel in Wien natürlich nicht notiert war, aber natürlich Wurzeln gehabt hat, ne?
Also die Alcatel war ja natürlich prima notiert in Paris und ich war deswegen nicht nah dran an den Kapitalmarktthemen direkt. Aber ich habe natürlich die Auswirkungen einer Börsennotiz gespürt und der Mechanismen, denen ein gelistetes Unternehmen unterworfen ist und insbesondere ein Unternehmen, das zum damaligen Zeitpunkt nicht gut performt hat, sondern einen sehr großen Druck gehabt hat. Es sind ja diese Fusionen, die ich schon geschildert habe, auf der einen Seite 2007 Alcatel und Lucent und 2015 dann die Übernahme durch Nokia, nicht unbedingt aus einer Position der Stärke heraus geschehen. Ich habe selber, um ein bisschen nach hinten zu zoomen, wie ich das Unternehmen in Österreich übernommen habe, sehr, sehr viel restrukturieren müssen. Und insofern war ich natürlich schon noch von diesen Themen zumindest betroffen.
Und 2008 ist dann Lehman in unser aller Welt eingeschossen und uns alle vom Schiedsrichterstuhl runtergehauen, wie ich als Tennisspieler immer sage. Hast du einen Lehman-Moment in deiner Karriere, irgendetwas, was besonders in Erinnerung geblieben ist in diesem September 2008?
Damals eigentlich nicht. Für uns war tatsächlich die Druckpunkte vorher schon größer, insbesondere mit der Fusion Alcatel und Lucent, wo ich einiges an Geschichten gelernt habe, wie man es vielleicht nicht machen sollte, würde ich mich jetzt hier aber nicht verbreiten werden.
Das verstehe ich gut. Ich komme in die 10er Jahre, mit Breitband geht es schnell weiter und du wurdest dann zu Beginn, in der ersten Hälfte der 10er Jahre, glaube ich, Österreich-Chef von Alcatel Lucent. Du nickst jetzt, das war 2013, glaube ich, oder?
Genau, 2013 habe ich das Unternehmen in Österreich übernehmen dürfen. Waren, wie ich vorhin schon angedeutet habe, sehr herausfordernde Zeiten. Wir haben in Österreich eigentlich ganz gut performt, aber der Konzern war unter großem Druck, großem Restrukturierungsdruck. Große organisatorische Veränderungen und das haben wir natürlich auch in Österreich gespürt und auch in Österreich umsetzen müssen. Das war natürlich für jemanden, der in dem Unternehmen selber groß geworden ist, der seine ehemaligen Chefs plötzlich als Mitarbeiter gehabt hat, der die meisten Kolleginnen und Kollegen persönlich gut gekannt hat, schon für mich damals eine emotional sehr herausfordernde Situation.
Und thematisch ist ja rund um das Thema Breitband, das uns ja begleitet, auch immer mehr die Smart City dazugekommen. Und da habe ich auch ein bisschen was gefunden im Internet, Nokia, Smart City und du.
Ja, das war, hat sich dann später ergeben. Es war so, dass wir eigentlich nach den ersten ein, zwei schwierigen Jahren 2013, 2014 als österreichische Gesellschaft sehr, sehr gut performt haben. Hab dann auch sehr viel Aufmerksamkeit von unserem Konzernmanagement bekommen, von unserem damaligen CEO Michel Kump. Hatte eigentlich dort, denke ich, ganz gute Chancen auf den nächsten Schritt. Und dann kam aber die Übernahme der Alcatel durch Nokia, ein weiterer Konsolidierungsschritt, ein bisschen aus der Not heraus, muss man fairerweise sagen. Und da bin ich dann in eine Konzernfunktion gegangen, weil natürlich jetzt nicht mehr diese Funktion nicht mehr so zur Verfügung gestanden ist. Ich war zunächst im Integrationsteam. Ich habe also vor dem Closing der Transaktion noch die gemeinsame Marktstrategie für die großen Telekom-Kunden als Vertreter der Alcatel im sogenannten Clean Team vorbereiten dürfen. Und nachdem ich da dann schon in so einer internen Strategierolle war, haben mich dann ein paar andere strategische Themen weiter begleitet. Dazu gehört die Smart City.
Spannend.
Und nationale Breitbandprogramme. Aber nachdem ich dann doch jemand bin, der sich im Management und in der Execution, in der Operations wohler fühlt als in der Beratung, hat es mich dann auch wieder hinausgezogen.
Und hinausgezogen, wir sind fast schon bei der Telekom Austria. Dazwischen haben wir noch die Deutsche Telekom T-Systems. Auch ja, da ein paar Worte dazu.
Ja, das wäre sehr spannend. Es kam dann das Angebot, Teil der Geschäftsführung der T-Systems in Österreich zu werden. Die T-Systems ist die Geschäftskundentochter der Deutschen Telekom, hat sehr, sehr viele große Kunden im IT-Bereich. Das ist natürlich sehr verwandt mit dem Telekom-Geschäft, aber nicht ganz das Gleiche, habe ich auch sehr viel gelernt. Ein tolles Unternehmen, sehr, sehr viele nette und interessante Kollegen und durchaus auch herausfordernde Situationen, das kann man nicht leugnen. Und dann kam aber bald der Ruf in die Telekom.
Genau, und dort bist du jetzt seit 6 Jahren circa im Vorstand, gemeinsam mit dem Alejandro Plater. Ich bin Aktionär seit ewig und da kann man zufrieden sein. Circa 6 Euro, als du gestartet bist, jetzt sind wir über 9 Euro. Dann gab es die Abspaltung der Euro-Tele-Sites, dann gab es Dividenden. Also wir sprechen fast von einer Verdopplung. Kann man zufrieden sein, oder? Wie sehr schaust du auf den Aktienkurs eigentlich? Schon, oder?
Natürlich schaut man. Ja. Ich versuche jetzt nicht tagtäglich zu schauen, weil ich versuche jetzt mich nicht sozusagen im Wohlbefinden davon abhängig zu machen. Und ich glaube, dazu kennen wir beide Kapitalmarkt gut genug, dass das jetzt nicht immer unbedingt ein fairer Indikator einer vor allem kurzfristigen Performance ist. Aber natürlich freut es einen, wenn die Performance des Unternehmens aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss man wirklich auch an der Stelle sagen, auch durch den Kapitalmarkt honoriert wird. Aber es ist natürlich einer von vielen Erfolgsindikatoren. Und zu deiner Frage, ob man zufrieden ist oder nicht, ich glaube, Zufriedenheit ist eher eine Funktion der eigenen Einstellung als irgendetwas anderem. Und von der Einstellung her bin ich eigentlich nie ganz zufrieden. Ja, und ich nehme an, das werden viele in ähnlicher Position oder Rolle so teilen, weil wenn man zu zufrieden ist, wird man vielleicht auch ein bisschen behäbig und das liegt mir dann doch nicht so.
Das ist ein zunächst überraschendes, aber mittlerweile gelerntes Wort, Wiederholung, gelerntes Learning aus dieser Serie, dass kaum einer in deiner Funktion wirklich zufrieden ist, sondern immer noch unerledigte Dinge spürt und diese positive Energie, das auch zu challengen und zu machen. Ja,
ja, ich glaube, es gehört eine gewisse Unruhe dazu. Und ein Schlüsselwort hast du eh selber genannt. Man muss halt schauen, dass man diese Unruhe in positive Energie umwandelt. Und wenn man ehrlich ist, jeder von uns hat wahnsinnig viel Gründe, mit irgendetwas unzufrieden zu sein. Wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich noch viel mehr Gründe, sehr zufrieden zu sein, weil wir leben alle in einem wunderbaren Land. Wir haben tolle Jobs, hoffentlich tolle Familien oder tolle Hobbys, ein sehr gut ausgebautes Sozialsystem und haben nach objektiven Kriterien wahrscheinlich ganz wenig Gründe zu jammern. Aber trotzdem ist man nie ganz zufrieden. Das treibt einen letztendlich an. Das ist, glaube ich, auch sehr menschlich. Das trägt letztendlich auch evolutionär wahrscheinlich zu sehr viel gesellschaftlicher Weiterentwicklung bei. Und insofern fühle ich mich sehr wohl dabei, wenn man diese positive Unruhe behält.
Ich bleibe noch kurz bei der Aktie und komme dann noch einmal zurück zum Breitband. Und du hast auch Familie und Hobbys angesprochen, da komme ich dann auch noch dazu. Aber jetzt bleibe ich noch kurz bei der Aktie. 2023 war da ein wesentliches Jahr. Es ist aus meiner Sicht endlich das Comeback im ATX gelungen. Da waren Umsätze dazu notwendig. Natürlich, Streubesitz ist nicht allzu hoch. Die Abspaltung der Funktürme, vielleicht auch da ein paar eigene Worte nochmal dazu. Diesen Punkt der österreichischen Börsegeschichte, dass da eine Gesellschaft aus der Telekom, aus der zusätzlich in den ATX Prime gekommen ist.
Ja, diese Transaktion ist natürlich eine lange Genese vorangegangen. Wir haben schon genug andere europäische Telekommunikationsunternehmen gesehen, die Ähnliches gemacht haben, die wenigsten das Gleiche. Manche aus eher finanziellem Druck heraus, um sich zu entschulden. Wir konnten das Thema in Ruhe sehr gut vorbereiten, letztendlich auch, weil wir diesen Druck nicht haben. Wir haben eines der stärksten Balance Sheets, das man in Europa unter den Telcos findet. Wir haben das beste Rating in der Geschichte des Unternehmens aktuell. Eines der besten Finanzratings aller Telcos in Europa. Also wir haben das aus einer Position der Stärke heraus machen können. Wir haben uns dann letztendlich trotzdem für diesen Weg entschieden, obwohl wir ja auch medial zu Beginn ganz massiv dafür kritisiert wurden, weil wir es richtig fürs Unternehmen und richtig für seine Aktionärinnen und Aktionäre gehalten haben. Nämlich dieses ungehobene Asset besser managen zu können und die Wertaufdeckung auch den Aktionärinnen und Aktionären zur Verfügung stellen zu können. Was heißt das konkret? Besser managen heißt, dass man diese Türme, die passive Infrastruktur, wie wir das in der Branche nennen, besser nutzen kann. Durch ein fokussiertes Management, das sich ausschließlich darauf konzentriert, dort mehr Wert herauszubekommen, zum Beispiel indem man zusätzliche Telekommunikationsbetreiber auf diese Türme bekommt. Und auf der anderen Seite den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit zu geben, diesen Wert aufzudecken, indem sie zum Beispiel, was hoffentlich nicht viele getan haben, die Euro-Telesites-Aktie verkaufen. Manche Aktionäre wollten das tun. Unsere beiden Kernaktionäre haben sich entschieden, auch langfristig investiert zu bleiben, die America Mobil und die Republik Österreich in Form der ÖBAG. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum wir diese Struktur der verhältnisvariierten Spaltung gewählt haben, weil dadurch die Aktionäre die Möglichkeit haben oder hatten, selbst zu entscheiden. Für uns als Telekom Austria AG hat es bedeutet, dass wir 1 Milliarde weniger an finanziellen Verbindlichkeiten bedienen müssen, weil diese durch die Euro-Telesites übernommen wurden.
Ich fand es ja als Beobachter eine gute Transaktion, wie du auch gesagt hast, ein bisschen die Entschuldung auf der einen Seite, auf der anderen Seite das zusätzliche Listing auch an der Wiener Börse. Bin natürlich nicht auf euren Roadshows dabei mit eurer Investor Relations. Wie viele Roadshow-Tage hast du rundherum da gemacht und wie ist die Story also initial aufgenommen worden von den internationalen Investoren?
Also wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir letztes Jahr, glaube ich, 13 Roadshows und Investorenkonferenzen gehabt.
Ja,
war bei der Mehrzahl wahrscheinlich dabei. Wir haben schon sehr, sehr lange Fragen schon bekommen von internationalen Investoren und Analysten, die die Branche verfolgen, was wir mit den Türmen machen. Wir haben sie sehr lang vertrösten müssen. Wir haben natürlich schon intensiv an unterschiedlichen Szenarien gearbeitet. Ich glaube, wir haben dann alle ein bisschen überrascht, sowohl die internationalen Märkte als auch die österreichische Medienlandschaft mit der Form der Transaktion, die wir gewählt haben, durch diese Abspaltung, die doch etwas spezieller ist. Aber wie gesagt, bei einem einfachen Verkauf der mobilen passiven Infrastruktur wäre diese jetzt möglicherweise in der Hand eines internationalen Infrastrukturinvestors und wir wollten unseren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden und trotzdem einen Mehrwert für das Unternehmen zu haben und deswegen diese Form der Transaktion.
Ich fand es ja wirklich genial, weil es war auch irgendwie zu antizipieren, dass die Aktie zunächst einmal fallen würde, die Euro-Telesites, weil einige Leute, die Telekom Austria halten, das neue zusätzliche abgespaltene Asset einfach als zu klein im Fonds verkaufen müssen. Und das war natürlich eine tolle Zusatzchance. Und die Leute sind ja gut unterwegs, der Lars Moosdorf und Co. Ihr habt jetzt weniger zu tun gemeinsam, nehme ich an, oder? Ihr seid größter Kunde.
Ja, genau. Also die Unternehmen sind natürlich nach wie vor eng miteinander verbunden, weil wir sind mit Abstand größter Kunde der Euro-Telesites und auf der anderen Seite ist die Euro-Telesites ein ganz wichtiger Lieferant für uns natürlich, für die passive Infrastruktur. Wir sind auch langfristig aneinander gebunden, weil wir durch das sogenannte Master Lease Agreement, das das Verhältnis der beiden Gesellschaften miteinander regelt, sehr, sehr langfristige wechselseitige Verpflichtungen eingegangen sind mit allen möglichen Regularien für unterschiedliche Szenarien. Aber es ist ein eigenständiges Unternehmen. Genau. Ich sage immer, es ist ein hochspannendes, börsennotiertes Startup, das natürlich von der Mitarbeiteranzahl deutlich kleiner ist als wir. In einem neuen Geschäftsfeld, das sich auf der anderen Seite aber durch sehr hohe Stabilität, durch sehr gut planbare, langfristige Cashflows auszeichnet. Einfach eine andere Investorenklasse oder Assetklasse als wir sind, die andere Investoren anzieht und deswegen glaube ich, macht es einfach Sinn, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben.
Und die Frage noch an den Vorstand, ich versetze mich jetzt in deine Position, die ich natürlich nicht habe, irgendwann mal dran gedacht, für diesen kleinen Zacken im Chart zu kämpfen, dass man den vielleicht irgendwie ausbessern lässt bei den Infoprovidern, Bloomberg, Wiener Börse und so, weil als Telekom-Aktionär habe ich ja was geschenkt gekriegt, was in deinem Chart jetzt fehlt.
Naja, manche bereinigen es, manche bereinigen es nicht. Am Ende des Tages, ich bin da nicht so, so besonders emotional, muss ich sagen. Wir hatten letzte Woche Hauptversammlung und wir haben dort Aktionäre gehabt, die sich dann wechselseitig auch vorgerechnet haben, was sie eigentlich alles speziell im letzten Jahr verdient haben durch die Kurssteigerung an sich plus die zusätzliche Aktie der Euro-Telesites. Übrigens ist es völlig richtig, was du vorhin gesagt hast, dass es zu erwarten war, dass mit dem Spin-off der Kurs einmal nachlässt. Das sieht man bei allen Spin-offs dieser Art, weil es einfach eine Bereinigung der Aktionärsstruktur gibt. Und das Geschäftsmodell der Euro-Telesites ist ja besonders langfristig angelegt und insofern, glaube ich, ist es verfehlter, jetzt auf kurzfristige Ausschläge des Kurses zu achten, sondern es ist wichtig, wie sich dieses Geschäft in der Substanz entwickelt. Ich glaube, da kann man sehr sehr optimistisch und positiv in die Zukunft blicken. Und deswegen, wie gesagt, ja, sind wir durchaus nach wie vor froh, dass wir das so gemacht haben.
Absolut. Ich habe es als alter Fundamentalanalyst eigentlich als beide Tippchance gesehen, eigentlich auch, ja, die ich auch genutzt habe. Gut, haben wir das auch besprochen. ATX, wie gesagt, war die zu erwartende Folgewirkung. MSCI Austria, keine Ahnung warum, lässt noch auf sich warten. Ich glaube, ich rufe dort einmal an. Ich verstehe es nicht, warum ihr nicht im MSCI Austria seid. Kommen wir zum Breitband zurück. Zu Beginn unserer Journey, Breitband, zu Beginn Alcatel, jetzt Telekom Austria, seid der größte Player auch in Österreich über die A1 Telekom Austria, über die Österreich-Tochter, ist eure größte Ländergesellschaft mit Abstand, oder?
Ja, ist für knapp über die Hälfte unseres Umsatzes, unseres EBITDA-Beitrages verantwortlich. Immer noch über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von knapp 18.000, die wir in der Gruppe haben. Also schon ein wesentlicher, wichtiger Teil des Unternehmens. Natürlich unser reifster Markt, was aber auch damit einhergeht, dass die Wachstumsraten in Österreich niedriger sind als in den stärker wachsenden osteuropäischen Märkten. Aber ich glaube, das macht auch den Charme der Telekom Austria, des Unternehmens aus, dass wir diese beiden Welten sehr gut miteinander kombinieren können. Stabilität, sehr stabiles Geschäft, sehr starke Marktposition in Österreich gepaart mit dem Wachstumspotenzial aus den internationalen Märkten, aber in Kombination sozusagen mit dem Compliance-Paket, mit dem Know-how, das wir auf der einen Seite in der Gruppe in 7 Märkten selber aufbauen, das wir allerdings natürlich auch durch unseren Mehrheitsaktionär, die America Mobile, die ja ihrerseits eines der größten und erfolgreichsten Telekommunikationsunternehmen ist, dass wir von dort mitbekommen.
Und du bist Aufsichtsratsvorsitzender der A1 Telekom Austria seit 2019, glaube ich, was der CEO-Job halt mit sich gebracht hat. Wie siehst du Österreich insgesamt jetzt breitbandmäßig aufgestellt im internationalen Vergleich?
Ja, ich glaube, insgesamt aus Kundensicht muss man fairerweise sagen, ist die Situation um ein Vielfaches besser, als sie teilweise medial diskutiert wird und als einzelne Statistiken auch rückschließen lassen. Was man schon sieht, und das sind die Statistiken, die häufig zitiert werden, dass die Nutzung von Festnetz, insbesondere Glasfaser, Internet, manchem internationalen Trend hinterherhinkt. Man muss aber so fair sein und auch zugestehen, dass das unter anderem damit zusammenhängt, dass wir über eines der best funktionierenden Mobilfunknetze nach wie vor in Europa verfügen. Jeder, der regelmäßig im Ausland ist, ob das jetzt Deutschland oder das deutsche Eck ist, oder ich war vorletzte Woche lang in London, der weiß die Qualität der österreichischen Netze, glaube ich, sehr zu schätzen. Man sieht es auch in den internationalen Netztests und das bremst natürlich auch ein bisschen die Adoptionsraten in der Festnetznutzung. Das ist gerade dabei, sich zu ändern, hat auch damit zu tun, dass wir selber massiv in den Glasfaserausbau investieren. Unser CapEx in Österreich ist knapp 600 Millionen Euro im vergangenen Jahr gewesen und ein wesentlicher Teil ist da auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur zurückzuführen. Wir sind im größten Glasfaserausbau unserer Geschichte und auch in der Geschichte des Landes, erreichen jetzt mittlerweile über 700.000 Haushalte direkt mit der Glasfaser. Das ist mit Abstand mehr als jeder andere und wir sind stolz darauf, dass wir da auch unseren Beitrag leisten können.
Und es ist auch gelungen, den Brand sehr positiv aufzuladen. Dich selber sieht man auf LinkedIn, auf dem Telekom Austria Profil, auf deinem privaten Profil auch immer sehr stark mit People, mit Menschen irgendwie. Ich glaube, das ist dir wichtig und man sieht dich auch oft im Sportzusammenhang. Und
ist das so?
Ja, sieht man schon. Und ja, ich verbinde dich irgendwie, ohne dass wir da jemals gemeinsam auf der Strecke waren, durchaus auch mit dem Laufen und mit dem längeren Laufen, mit dem Marathon. Schon, oder?
Ja, das stimmt. Das ist jetzt gar nicht so intendiert, aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass man dann auch, ich weiß nicht, wenn man in Gesprächen Vergleiche anstellt, halt auf das zurückgreift, was einem nahe ist. Und da greife ich zugegebenermaßen vielleicht öfters auf Laufvergleiche zurück als auf Fußballvergleiche, auch wenn das momentan mitten in der EM gerade anders ist. Aber das ist tatsächlich ein Hobby, das Laufen, das mich seit der Studienzeit massiv begleitet. Ich war nie Leistungssportler. Ich würde mir nie anmaßen, ein besonders schneller oder guter Läufer zu sein, aber es ist für mich ein wichtiger Ausgleich. Es macht mir Spaß. Auch da kann man gewissen Ehrgeiz hineinstecken es ist mir einfach wichtig.
Und lässt sich auch super verbinden, dieser Sport mit Business,
denn ja,
die Schuhe hast schnell einpackt.
Ja, total. Also
bist du auch ein Laufbandläufer in Hotels oder schaust du, dass du rauskommst?
Naja, ich präferiere rauszukommen. Ich hatte eine Zeit, wo ich gerade im Winter viel am Laufband gemacht habe. Ich habe sogar Longjogs mit 2,5 Stunden schon am Laufband gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war auf einer der letzten Mexiko-Reisen am Flughafen in Mexico City, weil ich keine andere Wahl hatte, um 4 in der Früh dank Jetlag 2 Stunden am Laufband in 2000 Höhenmetern, dass das ja dort ungefähr liegt, was eine spezielle Erfahrung ist. Aber das macht man dann eher, wenn es sein muss und nicht unbedingt als Präferenz. Ja. Und das ist tatsächlich das Schöne im Laufen, auch wenn man auf Dienstreisen ist, die Laufschuhe sind schnell eingepackt, man kann das mit ein bisschen Sightseeing kombinieren, weil sonst sieht man eh nur Flughafen-Lounges und Hotels und Taxis. Insofern passt das gut für mich.
Und zeitlich hat man es einfach auch gut im Griff, ne? Dann noch duschen und das geht ja alles wunderbar aus, ne?
Das ja, ist, also bei meinem alten Sport
ist das nie ausgegangen.
Ja, ne? Wie viel ist im Leben nur eine Frage der Organisation und der Prioritätensetzung?
Genau, dann habe ich noch die Frage, gibt es da heuer noch irgendeinen Marathon, den du in deinem Kalender stehen hast?
Ja, tatsächlich den Berlin-Marathon, wow. Ende September.
Ein wunderbarer.
Ja, ja. Mit dem Training, darüber breiten wir jetzt einmal den Mantel des Schweigens, aber wollte ich schon lange mal machen. Wollte ich interessanterweise 2018 machen, war mein 40. Geburtstagsgeschenk und ist aber genau zusammengefallen mit dem Start in der Telekom Austria und einem Sportmitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Event, das wir an dem gleichen Wochenende hatten. Dann habe ich natürlich der Firma den Vorzug gegeben und jetzt hole ich das nach, 6 Jahre später.
Jetzt weiß ich ja, dass wir allesamt das Laufen irgendwie unterbringen wollen oder den Sport unterbringen wollen. Was treibt dich sonst noch so an? Neben der Firma natürlich und dem Sport.
Naja, um ganz ehrlich zu sein, ich habe 2 schulpflichtige Kinder. Die kleinere in der gerade eben noch 3. Klasse Erfolgsschule. Der größere hat gerade das 2. Gymnasium abgeschlossen. Und natürlich beschäftigt einen das sehr intensiv mit all den positiven wie herausfordernden Auswirkungen, auch sehr zeitintensiv, aber für mich unheimlich, wirklich unschätzbar wichtig, neu verortet eigentlich auch das ganze eigene Wertesystem, gibt einem eine langfristige Perspektive, gibt einem Rückhalt, wenn es auch einmal woanders nicht so gut läuft und ist für mich einfach das Wichtigste im Leben, das muss ich ganz klar so sagen.
Sind wir bei den jungen Menschen, hast du als Arbeitgeber, der sicher Hiring ist, das habe ich jetzt nicht kontrolliert, aber die A1 Telekom Austria ist sicherlich, hat viele tolle Jobs anzubieten. Hast du irgendeinen Tipp für junge Menschen, die jetzt vielleicht älter sind als deine Kinder, so 18, noch nicht genau wissen, wohin und sagen, wie steige ich am besten ein?
Erstens, ja, wir sind immer Hiring, speziell in neuen Feldern, wie jetzt in spannenden Themen, zum Beispiel in der IT. Auch wenn wir natürlich versuchen, aufgrund des starken Strukturwandels in der Kolleginenschaft möglichst viele Jobs intern zu besetzen. Mein Tipp ist einfach, neugierig zu bleiben, hungrig zu sein, lernbereit zu bleiben, weil die Zeiten, wo man sich für eine Tätigkeit entschieden hat und die man dann bis zum Ende des Berufslebens ausführt, die ist zumindest in der Privatwirtschaft vorbei. Das ist vielleicht, ich komme aus einer Ärztefamilie, für einen Mediziner anders, der sich für ein Medizinstudium entscheidet. Aber als jemand, der ganz viel Medizin um sich hat, weiß ich auch, die Medizin hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, zum Beispiel durch den technologischen Wandel, auch so massiv geändert. Das heißt, wichtig ist, glaube ich, wissbegierig lernbereit zu sein und auf sich selbst zu hören, was einem wirklich Spaß macht, wo man begeisterungsfähig ist, weil diese Dinge, die macht man halt einfach immer besser als die Dinge, die man machen muss. Und nachdem wir hoffentlich alle sehr, sehr lang arbeiten, auch um unseren Wohlstandsstaat am Leben zu erhalten, sollte man über diese lange Zeit auch wirklich Dinge tun, die einem Spaß machen und nicht, wo man das Gefühl hat, man muss es für jemanden anderen machen oder man muss es aus irgendwelchen anderen Gründen machen.
Und das ist ein schönes Schlusswort und bei dir hat man absolut das Gefühl, dass es Spaß macht. Lieber Thomas, danke, dass du mein 300. Gast in der Börse People Serie warst. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube Inspiration pur und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Danke fürs Zuhören.
Und danke fürs Kommen, danke für die Einladung und war mir eine Freude, dabei sein zu dürfen.
Wunderbar. Ciao.